Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Wetter starren. Heute wieder mit an Bord seine Herrlichkeit, Knut.
Ja, moin. Zurück aus dem Schwarzwald.
Genau, von der KnutCon. Er berichtet.
Es waren außer mir noch 3 Personen da. Ich hatte aber auch nicht mehr eingeladen. Ich nenne sie Familie. Und es war. Es waren alle sehr zufrieden. Ich habe wie es ja für die Kinder keinen Eintritt genommen. Und nein, war schön. Also wir hatten ja wieder so ein Haus gemietet, diesmal Ausläufer zum Schwarzwald und haben wirklich die Zeit genossen, haben auch viel gemacht, aber auch wieder super viel gespielt. Vor allen Dingen, weil wir 3 Tage gleich am Anfang fettes Regenwetter hatten und eigentlich uns gar nichts anderes viel übrig blieb. Da wollte keiner raus. Hatten wir einen schönen Kaminofen.
Das ist natürlich schade.
Ja, das war sehr schade, genau. Wir haben dieses Jahr tatsächlich nicht ganz so viele Spiele gespielt wie sonst. Und da können wir bei Spielgefühl auch gleich mal einsetzen. Das lag an Pandemic Legacy Season 2. Die wir gespielt haben. Die 1 habe ich gar nicht gespielt, aber die Season 2 habe ich mir besorgt, weil die sehr günstig in einem der Weihnachtskalender war. Ich glaube, bei Milan-Spiele unter 30 Euro knapp. Kann man überhaupt nichts sagen. Und es hat uns so gefesselt, um da gleich vorwegzunehmen, hat uns alles super gefallen, dass wir da etliche Runden gespielt haben, bis in den März rein. Also man spielt immer so monatsweise.
Februar.
Was? Nee. Ja, genau. Man spielt jetzt auf dem Pandemieschlauch. Ja. Man spielt quasi immer so einen Monat, in dem man versucht, so ein bisschen die Welt zu retten, in Anführungsstrichen. Pandemie 2 oder Pandemic ist halt postapokalyptisch angelegt, also gefällt mir vom Setting gut, hat eine tolle Ausstattung, wie gesagt, ich will gar nicht spoilern, ist echt knalleschwer, hat uns echt manchmal zur Verzweiflung gebracht, aber geschafft haben wir es dann
doch. Man kann ja schon über den Twist am Anfang erstmal reden, du machst nicht mehr Bekämpfung von Dingen,
nee,
im ersten Teil, sondern du...
Das kann man sagen, ohne groß zu spoilern.
Jetzt geht's ums Versorgen. Die Welt ist untergegangen am Ende der ersten Staffel.
Du hast am Anfang eine ganz, ganz kleine Restkarte der Welt. Ja. Du hast sogenannte Zufluchten, 3 Stück und dann gibt's noch so ein paar Hafenstädte und das ist eigentlich alles und du erkundest erstmal und du versuchst eben alle zu versorgen. Dazu hast du so graue Würfel, die du in die Städte bringst, muss man sich vorstellen, wie so Nahrungslieferung und die Epidemien kehren dann zurück, wenn eine Karte aufgedeckt wird mit dieser Stadt und dort keine Versorgung stattgefunden hat. Und dann breiten sich auch wieder die Epidemien aus, dann wird's wieder ein Problem und dann hat man wieder so ein bisschen diesen Pandemic-Touch, gegen den man ankämpft. Aber hat auch noch viel anderes zu tun. Echt grandios. Bei mir hat ja Gloomhaven als Legacy nicht so gefruchtet. Also ich find's ganz okay, wir werden's auch weiterspielen. Ich finde, es hat dafür, dass es immer noch, wie gesagt, ganz oben ist bei Boardgame Geek, ich finde, es hat absolut seine Schwächen. Es geht mir auch viel zu langsam. Also für jemanden, der nicht das durchzieht auf Gedeih und Verderben, für den ist die Entwicklung meiner Meinung nach viel zu langsam. Also passiert einfach, es sind zu viele Spielrunden, die du machen kannst. Und hier ist es überschaubar. Du spielst 12 Monate. Du darfst, wenn du es also nicht geschafft hast, kannst du es wiederholen. Das heißt, also gut 24 plus vielleicht 1-2 Mal. Du hast so eine Proberunde, die du machen kannst. Spielst im Höchstfall, also wenn es wirklich schlecht läuft, was es wahrscheinlich sein wird. Die meisten werden wahrscheinlich so bei 20 Runden oder so liegen. Ja. Aber die haben es in sich. Die sind durchaus knackig, sind aber auch gar nicht so lang. Also du bist da manchmal auch noch einer Stunde schon durch. Also entweder, weil du verkackt hast.
Hängt auch manchmal davon ab, wie du spielst, ne?
Genau. Aber das hat uns so gefesselt, dass wir, wie gesagt, da deutlich weniger insgesamt gespielt haben, weil wir uns unheimlich viel damit beschäftigt haben. Und das habe ich auch nicht bereut. Und das war auch genau der richtige Moment, um da richtig cool einzusteigen und es wirklich häufig zu spielen.
Ja. Also, um da mal einzuwerfen, ich mache gerade tatsächlich in der privaten Runde Pandemie Season 1. Tatsächlich. Mhm. Also, wir sind jetzt ein bisschen weiter, also monatlich gesehen. Aber da machen wir einmal in der Woche, haben uns alle dazu verpflichtet, mit Blut unterschrieben und wer aussteigt, steigt halt für immer aus, auch aus dem Leben logischerweise. Ne?
Aus dem Freundeskreis.
Aus dem Freundeskreis, das ist fast schlimmer als der Tod.
Ja, ne? Allerdings.
Weiß man ja. Ich habe noch ein paar kleine Sachen, die ich zum Museum nochmal anführen möchte. Wir haben es schon mal besprochen. Wer jetzt das erste Mal zuhört, wenn wir schon mal was besprochen haben, wir gehen davon aus, dass ihr alle treue Hörer seid, dann werden wir nicht nochmal ins Detail gehen, was das Spiel ist, sondern nur noch ergänzend quasi formulieren. Museum ist halt so ein Set-Collection-Spielchen. Wir haben es jetzt zu zweit doch verbessert. Also am Anfang ging es gar nicht zu zweit zu spielen. Also man kann es schon zu zweit spielen, aber es ist halt kacke. Ja. Wir haben das so gemacht, dass normalerweise würde halt nur Karten ausgetauscht werden. Wenn man halt eine Karte vollzieht, dann kommen eine neue hin. Mhm. Aber dadurch wird das Deck nicht so schnell durchgespielt und man kommt halt nicht an die Karten ran, die man braucht. Zu viert natürlich ganz gut, weil man werden ja immer so Karten weggezogen und es kommt was Neues. Und deswegen haben wir halt die Regel eingeführt, dass man entweder sich einen Siegpunkt nehmen kann oder eine Karte wegschmeißen kann. Mhm. So. Und meistens nimmt man tatsächlich eine Karte weg und hofft darauf, dass was Besseres kommt. Und das hat ganz gut gefruchtet. Also war das Spielgefühl war wie bei einem Viererspiel.
Schön.
Und dementsprechend gut. Denn was haben wir noch gemacht? Wir haben die Expertenaustauschregel geändert, weil aktuell war der Startspieler einfach extrem im Vorteil, weil wenn da kein vernünftiger Experte gelegen hat, hat keiner gekauft. Und der wird aber einmal in der Runde rausgeschmissen, und zwar bevor der Startspieler wieder anfängt. Dementsprechend ist es halt so.
Der hat immer die neueste Auswahl. Und der Startspieler wechselt nicht?
Nein. Es geht ja darum, dass alle die gleiche Anzahl an Runden haben. Deswegen kannst du nicht wechseln. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir lassen das komplett weg, dass der rausfliegt. Und du kannst aber für einen Prestigepunkt, den du ausgibst, einmal einen rausschmeißen pro Runde. Mhm. So. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Wenn du unbedingt was wolltest, hast du es gemacht. Hat vielleicht trotzdem nicht funktioniert, aber das Pech kannst du ja trotzdem haben. Ja, ist ja immer so.
Ja, klar.
So. Und das Letzte, was ich nochmal erwähnen möchte, wir haben ja gleich die Rückseiten auch benutzt. Holla die Waldfee. Die sind ganz schön tough. Also wenn du eigentlich auf vorder Seite, ist ja quasi aber nur so ein großes Quadrat, kann man sich vorstellen. Man hat diese Plätze untereinander und nebeneinander. Und auf den Vorderseiten ist es einfach. Es geht nach unten und es geht nach links und alles kann miteinander verbunden werden. Bei den anderen, das sind teilweise wirre, wilde Gänge. Wenn du das nicht vorher im Blick hast, dann kriegst du deine ganze Sache nicht hin.
Also okay, wir haben quasi, das heißt, du hast eine richtig gute Übersicht.
Wir haben hinten gebaut und festgestellt, dass das alles gar nicht mehr funktioniert. Alles runtergenommen, umgedreht und vorne aufgebaut, damit wir das Spiel überhaupt noch zu Ende spielen können.
Okay. Ja, aber ist auch cool. Also das ist aber auch sehr cool, weil man quasi im Spiel dadurch ja noch einen Schwierigkeitsgrad drauflegen
kann. Aber das Problem ist, dass die alle unterschiedlich sind. Das heißt, es kann schon sein, dass einer dadurch extrem im Nachteil ist.
Okay, also schwieriger oder weniger schwierig. Ja, das ist dann nicht
schwierig. Also es kann schon sein, dass...
Aber du kannst ausgleichen und kannst sagen, du nimmst dir das schwierige Ding, weil du es schon ein paar Mal gespielt hast.
Genau.
Du nimmst die leichtere Variante oder die Vorderseite für den, der neu kommt. Das mag ich immer sehr.
Das gibt es ja bei den Zielkarten genauso. Es gibt welche, die sind unglaublich schwer und welche, die sind unglaublich leicht. Ich habe diese unglaublich leichten, die gebe ich dann wirklich Leute, die es zum ersten Mal spielen. Und ich mache mir einfach den Spaß und nehme eine schwere. Wobei, wenn das halt dann dauerhaft spielst, kannst du echt mal sagen, okay, die schmeiße ich komplett raus, einfach damit ich was Neues sehe, ne? Genau, so viel dazu. Museum, tolles Spiel immer noch. Dauert nur gefühlt zu lang dafür, dass man
was macht. Ja, du sagtest, das war wirklich eine ganze Ecke.
Ne, aber kann auch daran liegen, dass wir halt auch jedes Mal wieder was Neues mit reingebracht haben.
Ja, also zurück zum sogenannten Knutkorn. Was auch wieder lief ohne Ende, war Tichu. Das ist auch mal so, dass weil wir einfach zu viert spielen, kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Lustig finde ich, dass auf diesem Karton wirklich steht 60 Minuten. Weil das schaffst du nie. Eigentlich ist immer so ein halber Abend um, weil du spielst bis 1000 Punkte.
Okay.
Und ja, klar, du kannst jetzt jedes Mal sogenannten Ticho ansagen und dann gibt es immer 100 Punkte oben drauf. Die müsstest du aber auch mal durchkriegen. Und dann vielleicht auch nochmal 200 Punkte kannst du kriegen, wenn du als Erster und Zweiter, du spielst ja immer so zu zweit gegeneinander, so als Pärchen. Wenn du als Erster und Zweiter beendest, gibt es 200 Punkte. Ja, klar, dann kannst du sagen, sagst ein Ticho an, dann wirst du noch Erster und Zweiter, dann hast du 300 Punkte, das machst du dreimal und dann nochmal 100 Punkte hinterher. Ein bisschen vier Runden durch, ist aber völlig unrealistisch. Ja. Das passiert einfach nicht. Ne? Insofern spielst du wirklich so einen gemütlichen Abend, spielst dann schon so 2, 2,5 Stunden mal, tut aber dem keinen Abbruch und war wieder toll. Also kann jedem nur ans Herz legen, ist ein wirklich großartiges Spiel. Schöne Karten, tolle Auswahl. Auch wenn es ein reiner Fake ist, ist es angeblich ein traditionelles, riesig bekanntes chinesisches Kartenspiel.
Stellst du so drauf, ne?
Ja, doch, da gibt es so eine Legende zu, die natürlich nicht stimmt. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Ich glaube, es ist aus der Schweiz in Wirklichkeit, aber ist gut. Wir haben wirklich einige neue Sachen gemacht, aber auch einige alte Sachen, ganz klar. Die alten erwähne ich einfach mal nur so. Wir haben Turn Taxis gespielt oder Jenseits von Eden oder Paläste von Carrara, ist ja inzwischen auch schon so ein bisschen älter. Neu habe ich das DC Superhelden-Spiel mitgehabt. Das ist ein Deckbilder à la Dominion. Ausnahme ist, dass du nicht die haben ja so Karten, die immer ausliegen, die du dann kaufen kannst. Mhm. Da sind es immer 5 Karten, die ausliegen nur und nicht alle. Und wenn gekauft wird, wird nachgelegt.
Ist diese Karte einzigartig?
Es gibt so Karten, die gibt's mehrfach. Es gibt Karten, die sind selten. Es gibt Karten, die gibt's ein paar Mal mehr. Aber es gibt Helden, Schurken, Ausrüstung, Spezialschläge oder sonst irgendwie was. Und ganz ehrlich, ich war sehr angetan, weil ich eben diese Comic-Welt mag. Ich bin zwar eher der Marvel-Fan. Ich habe früher auch Marvel gesammelt so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, DC hat auch so seine Helden. Und sie haben lustige Ideen drin. Da, Two-Face zum Beispiel, sagst du an, ob die gerade oder ungerade ist, die Karte, die du jetzt aufdeckst. Und wenn du richtig liegst, kannst du sie kriegen oder so. Also das entspricht so ein bisschen diesem Münzwurf. Und insgesamt, jeder hat einen Superhelden, den er hat. Der hat so eine kleine Spezialfähigkeit, die ihn auch ein bisschen boostert. Es gibt so ein super Schurkendeck und dort wird immer einer aufgedeckt. Da gibt's immer so einen Überraschungsangriff, so eine Aktion, wo im Aufdecken er dann allen Schaden zufügt. Und dann versucht man den ganz klassisch, auch so ein bisschen Dominion-mäßig.
Also kooperativ aber.
Es ist tatsächlich im Wettbewerb, wer nachher mehr Punkte hat gewonnen. Wer mehr Bösewichte gebasht hat, genau. Okay. Und entweder ist irgendwie der Kartenstapel, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber auf alle Fälle, wenn die Superschurken alle besiegt sind, das Spiel zu Ende, spielt sich auch in einer vernünftigen Zeit runter. Ja, nette Grafik, ganz klar. Sind die typischen Grafiken, die man da erwarten würde. Und ich habe es einfach mitgenommen, weil es im Moment irgendwo für 15 Euro verramscht wird. Also auf Englisch gibt's noch etliche Erweiterungen. Cosmos hat's irgendwie sich da wahrscheinlich mehr von erhofft, denke ich mal. In Deutschland ist es so ein bisschen gefloppt, aber ich kann es empfehlen. Also für das Geld nehmt es mit, wer auf Dominion steht, wer auf Deckbilder steht. Das ist ein sehr eingängiges, einfaches Ding, auch gerade für Anfänger ganz gut geeignet, aber durchaus stimmungsvoll. Also sie haben es wirklich geschafft, mit den Karten dieses Feeling von Superhelden, Batman hat eine tolle Ausrüstung und sein Batmobil und Batarang und was nicht alles.
Also greifen die Sachen dann, habe ich ein eigenes Deck, das ich aufdecke und daraus
Also du könntest theoretisch auch als Superman Ausrüstung von Batman benutzen oder sowas. Das nicht. Man hat am Anfang einfach so ein paar Karten, das sind einfach nur so Fausthiebe. Dann hat man so 2, 3, die einem eher im Wege sind, die einfach ein Nachteil sind. Die kannst du aber auch loswerden. Also so zugemüllt, wer Dominion kennt, weiß, dass es sowas wie Flüche sind dann dementsprechend. Und man hat eben mit Power, holt man sich neue Karten und hat richtig Spaß gemacht. Ich fand's nett. Also für zwischendurch würde ich immer sofort wieder mal rausholen und Leute sagen, Deckbilder. Also sagen wir so, es fruchtet vielleicht ein bisschen mehr sogar noch als Dominion. Dominion hat natürlich seinen Charme, einfach durch diese endlosen Erweiterungen, die es inzwischen gibt, diese vielen coolen Decks, die du bauen kannst und weil es auch der Erstling ist. Es ist einfach so ein bisschen die Naturgewalt unter den Deckbildern, ganz klar. Aber DC Superhelden steht dem im Grunde in nichts nach und ist doch erfrischend mit einigen Elementen anders, als Dominion ist.
Okay.
War cool.
Schlecht. Gut. Ich habe immer Automania gespielt. Automania, weiß ich gar nicht jetzt.
Ich glaube Automania.
Ja. Ich glaube auch, ja. Das ist Wort auf den Tisch gelegt. Ich war erst nicht so begeistert von der Grafik, weil die sehr, sehr kindlich war.
Ich glaube, das ist ein Irrtum bei dem Spiel.
Genau, weil aber dann hat gesagt, nee, das ist schon schönes Worker Placement, wo man grübeln kann. Ich dachte so, okay. Ja, das ist knallharte Optimierung.
Ja.
Also, da kann man mit Nachdenken und Grübeln schon mal seine 2, ja, vielleicht sogar, wenn es schlecht läuft, 3 Stunden reinsetzen. Also du kannst wirklich alles durchdenken und bist dann trotzdem so, ja, okay, der Gegner macht das kaputt und dann fängst du wieder von vorne an.
Also du baust Autos und versuchst sie zu verkaufen, ne?
Genau.
Um das kurz zu erklären. Genau. Ne? Du hast quasi so eine Automobilproduktion.
Ja.
Mal ist ein Sportwagen gefragt, mal ist das gefragt oder das gefragt. Ne? Und,
genau, ich habe so ein eigenes Board, das liegt so vor mir. Und da sind so 3 Wertschöpfungsketten drauf, die sich auch überschneiden. Mhm. Ja, das sind halt wirklich Laufbänder. Das eine geht von oben links nach unten rechts und das andere so quer durch und dann einmal noch so runter. Ich kann einen Kleinwagen, einen Sportwagen und einen Geländewagen bauen. Und ich kann halt auch aus der Mitte dann von dem Hauptfeld mir Teile dafür holen. Und wenn ich die zum Beispiel auf den bestimmten Punkt packe, dann laufen da zwei Produktionsbänder vorbei, zum Beispiel von dem Kleinwagen und von dem Sportwagen. Und dann kann ich das in beide einbauen. Und diese einzelnen Teile sind deswegen wichtig, weil es einen Kundenmarkt gibt. Und die Kunden haben zum Beispiel in dem einen Jahr, setzen sie viel Wert auf Sicherheit. Dann ist das Sicherheitssymbol zum Beispiel bei 4 Sternen und ein anderes Symbol bei 3 Sternen und das rückt danach, so dass quasi das bei 4 Sternen nächste Woche bei
Insofern kannst raus du ist. Nämlich auch planen.
Genau.
Du kannst so ein bisschen vorausschauen, du siehst, was kommt und kannst sagen, okay, jetzt kann ich das zwar nicht mehr erreichen, aber ich plane dann mal für die nächsten Zeit und versuche das zu berücksichtigen.
Du kannst immer einbauen, du kannst sogar überbauen. Wenn du halt sagst, okay, das bringt mir eh nichts mehr, also baue ich es da oben drüber. Du kannst Sachen haben, die einfach Direktpunkte geben, Sachen, die abhängig sind. Alles Mögliche kannst du da reinbauen, sogar noch.
Du hast auch verschiedene Spoiler Manager, ne? Du hast sogar wirklich eine Aufteilung, glaube ich.
Genau, du kannst noch Manager anstellen, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, weiteren Arbeiter einsetzen und sowas alles. Und ja, wie gesagt, du stellst halt Autos her, unterschiedliche Güterklasse und je höher die Güteklasse ist, desto mehr Punkte kriegst du direkt. Meistens ist es zwischen 1 und 2 Punkten, die du direkt bekommst. Muss dich aber auch entscheiden, auf welchen Markt du gehst. Europäischen und amerikanischen. Beim amerikanischen kriegst du mehr Geld, ja, aber auch Prestige, das sind quasi Siegpunkte. Und beim europäischen kriegst du hauptsächlich Prestige. Ne? Oder was umgedreht? Nee, ich glaube, so war's. Also du kannst dich da entscheiden und wenn mehr Leute mitspielen, ist natürlich auch so, wer den qualitativ höherwertigen Wagen anbietet, darf auch als erstes entscheiden, was er sich aussucht. Ne? Also es gibt halt dann am Ende der Runde, fängt man oben an und sagt, okay, der beste Wagen darf sich jetzt aussuchen, welches Feld er nimmt. Natürlich das mit dem meisten Prestige. Und dann kommt der Zweite, der nimmt sich das mit dem zweitmeisten Prestige, logischerweise. Also ist relativ klar, was passiert, wenn du Dritter bist.
Ja, klar. Ne?
Und das Einzige, was dich davon abhält, ist, dass du am Ende der Runde dich immer auch entscheiden musst, bist du Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter. Und da gibt's halt Aktionsfelder dazu. Willst du nur zwei, also du kannst immer zwei Autos von deinen, also du kannst so viele Autos herstellen, wie du willst, ne? Pi mal Daumen. Aber du hast 10 Autos da, kannst immer nur 2 davon verschiffen. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte unendlich viele verschiffen, dann bist du Letzter. Also für die nächste Runde. Und kriegst halt nur die Fähigkeit halt alles. Du kannst 3, kriegst noch eine extra Fähigkeit oder du kriegst noch einen extra Einbau für dein Haus und extra Plättchen, für deine Fabrik. Oder du bist halt Erster und dafür bist du halt wirklich Erster, mehr nicht. So. Ja. Und das ist auch hart kompetitiv, ne? Also können noch ein bisschen in die Mechanik reingehen. Man hat da so ein Feld zu liegen vor sich. Das ist so ein Raster aus, glaube ich, 4x4. Und da, wo du ranlegst, kannst du dann aus der Zeile oder Spalte dir eine von diesen Plättchen nehmen. Diese Plättchen können halt sein, ein Teil für ein Auto oder ein Angestellter. Wenn du auf eine Zeile gehst, wo oben noch ein Auto abgebildet ist, kannst du auch dieses Auto bauen. Nee, du musst das Auto bauen. Du musst das Geld ausgeben und das Auto bauen und dann halt auf irgendein Schiff laden. So. Und du kannst ja halt komplett durchdenken. Was passiert, wenn ich da hinsetze, mir aus der Spalte das nehme und das da hinsetze beim Auto oder beim nächsten Auto, weil nächste Runde will ich das doch auch noch machen.
Okay, und das also, Interessante ja gut, ist, okay, dann wird's auch grübellastig, weil natürlich dann
du musst auch viel vorausplanen.
Ja,
du kannst auch, und das macht's dann nochmal ein bisschen härter, auf dieselbe Spalte gehen, wo schon jemand ist, musst aber, wenn da einer steht, 2 von deinen Miepeln hinpacken. Der kriegt ihn zurück. Das heißt, wenn du schlau bist, packst du es auch dahin und kriegst die andauernd zurück. Falls dir mal was fehlt, gibt's auch immer so eine unendlich Felder, da packst du dann 1 oder 2 rauf und dann kriegst du entweder noch mehr Upgrade-Punkte, sag ich mal, dein Auto ist mehr wert oder du kriegst einfach Geld, um dir überhaupt dieses Auto leisten zu können. Ja. Also es kann sein, dass du sagst, so, ich habe 5 Miepel übrig, ich pack 2 rauf, um dein loszuwerden und dann habe ich noch 3 übrig, ich brauche noch mehr Geld, um mir den zu leisten, zack, zack, und ich will den noch aufbauen, also kommen dann noch mehr Miepel rauf und dann ist auf einmal mehr wert.
Ja.
So. Aber manchmal ist es so, du hast eine Wertigkeit beim Auto von so 8 Sternen so, naja, das ist dann so, wie wertvoll das ist. Und dann sagst du, aber bei 9 gehe ich aufs nächste Schiff und bekomme halt statt 2 Punkten 3 Punkte. Dann machst du das natürlich.
Ja, klar.
So. Aber auch da bist du wieder. Pause jetzt da 2 rauf oder machst du noch eine weitere Aktion?
Ja.
Und da. Also diese Grafik, die ist echt verräterisch, was das angeht. Also
ja, ich fand das auch. Ich habe es ja auch zu Hause, weil ich es mal ganz günstig irgendwo bekommen habe. Ist aber noch auf meinem Pile of Shame, weil es irgendwie hat es mich dann doch nicht so angefixt. Ich fand auch, dass es so eine Knuffi-Grafik ist, aber ich wusste schon von Berichten, dass es eben, dass man aufpassen muss. Denke alle, ach Mensch, lockeres Familienspiel mit ein bisschen Tüftöffs bauen. Nee, es ist
wirklich. Es ist vor allem auch extrem kompetitiv.
Ja, genau. Ja. Und es ist auch wirklich stark gegeneinander, ne? Also wirklich extrem auch so ein bisschen, dass man aufpassen muss.
Ich meine, du
wann du was machst, damit dir es nicht weggenommen wird.
Ja, ne? Du schmeißt dem anderen jetzt nicht die Sachen vom Schiff oder so.
Nein, genau. Es ist nicht so, dass du dem anderen schadest, aber die bestimmten Plätze sind heiß umkämpft.
Genau. Die anderen sind dir immer im Weg.
Ja.
Ja. Insofern, ich bin froh, es mal gespielt zu haben. Aber ich würde es mir tatsächlich nicht in meine Sammlung packen, weil es mir einfach zu hart ist, dass ich sage, nee, dann in der Zeit spiele ich lieber was Entspanntes. Das ist gefühlt Arbeit gewesen. Also
ja, vor allem, wenn es dann auch noch lang ist. Ne? Also wenn
ich glaube, man könnte ein bisschen mehr aus dem Bauch ausspielen. Ich habe am Anfang wirklich die erste Runde aus dem Bauch und dann nachher, okay, jetzt habe ich es verstanden. So, ne? Und dann habe ich angefangen, doch drüber nachzudenken. Und in der letzten Runde habe ich wirklich gesagt, okay, ich könnte jetzt noch optimieren, aber dann war es mir nach 2,5 Stunden echt egal. Habe ich gesagt, okay, ich packe jetzt, ich glaube, ich habe dann wirklich alle meine Miepel in ein Auto reingesetzt und gesagt, so, das ist jetzt 14 wert statt 8 oder so. Ne? Ich habe es einfach hochgepumpt, weil ich nochmal das Auto sein wollte, was am höchsten ist. Wenn ein Auto einen bestimmte Sterne hat, dann kommt es nicht auf das Schiff, sondern es ist halt so luxuriös, dass es direkt verschifft wird und geht an die Yacht von einem Superreichen und bekommst extra Geld. Ich hätte das durchrechnen können, um zu gucken, ob das mehr Geld gibt oder ob ich alle nutze, um noch mehrere Autos herzustellen. Habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt.
Ja.
Und das sagt einiges aus.
Ja.
Insofern, ich glaube, man muss es mal.
Das stimmt, weil sowas wäre ja eigentlich relativ einfach, wenn es jetzt ein Spiel ist, das nicht so komplex ist, dass man
schnell mal durchrechnet.
Genau. Ja, vor allem, wenn du wirklich so viel durchrechnest. Ich finde es vollkommen okay, wenn man zum Schluss nochmal rechnet und sagt, okay, das bringt 3 Punkte, das bringt 2.
Das kann ich mal stark machen, aber nicht
hier. Ne, genau, aber das ist zu variantenreich in dem, was du tun kannst.
Zumal du auch nicht weißt, was dabei rauskommt. Du kannst sagen, ich glaube das, aber du weißt nie, ob der andere nicht.
Weil du musst zu viele Szenarien durchspielen.
Richtig.
Aber trotzdem schön, dass du mal gespielt hast.
Und ja, finde ich auch.
Muss zugeben, dass ich jetzt doch Lust habe, mal es doch nochmal rauszuholen. Also
wie gesagt, einmal spielen, absolut dabei. Man sollte das einmal mal, vielleicht zweimal gespielt haben, aber also wem es denn gefällt, logisch, zugreifen, ne? Aber für mich.
Nee. Gab es eine ganze Zeit lang auch wirklich sehr, sehr günstig. Also das war, glaube ich, auch für 10, 20 Euro zu haben. Apropos günstig, ein Spiel, was ja sehr gelobt wurde, aber was auch wegen Grafik und ähnlichem ziemlich zerrissen wurde, war Carpe Diem.
Ja.
Und auch das habe ich günstig erstanden aus dem Weihnachtskalender. Genau, haben wir selbst auch viel drüber berichtet. Habe ich es erstanden, weil es nämlich hieß, das ist die neue Ausgabe. Ja. Man kann deutlich das Dunkelgrün und das helle Grün unterscheiden. Das ist auch jetzt, wo ich es gespielt habe, wirklich wichtig, weil man puzzelt sich so eine Landschaft zusammen mit Villen und Bäckereien und allem Möglichen, um dort Punkte zu machen. Und die Dunkelgrünen werden so an den Rand gelegt und auf die kann man nur zugreifen, wenn man ein Gebäude mit grünem Dach gebaut hat. Bis auf die Villen, die man unendlich groß machen kann, sind die anderen Gebäude in der Regel zweiteilig. Also sprich, man muss zwei zusammensetzen. In diesem Feld, was man hat, muss man auch so bauen, dass alles vernünftig zueinander passt. Also man nicht irgendwelche Ränder hat oder man darf nicht an irgendein Gebäude plötzlich da so ein Hühnerstall oder ähnliches dran setzen, muss das schon nach bestimmten Kriterien bauen. Und ich muss sagen, ich fand es grafisch überhaupt nicht so schlimm und ich finde es wirklich ein extrem gelungenes Spiel. Weil man wirklich, wirklich aufpassen muss. Man hat so eine Rollenleiste. Man hat mich irgendwelche so Schriftrollen liegen. Auch da, ja, meine Güte, hat das was damit zu tun, dass man da baut. Keine Ahnung, die man abbaut und dann kann man voranschreiten. Man kann aber auch voranschreiten, indem man bestimmte Gebäude baut und dann kann man auch weiter. Das führt dazu, dass man nachher als erstes in quasi so einem Planquadratbereich Aufgaben erfüllen kann, die einem Vorteile bringen oder auch Siegpunkte. Das ist immer so, dass da die werden Karten ausgelegt und zwischen den Karten sind Kreise, sowohl seitlich als auch oben und unten. Und du kannst immer zwei Karten miteinander verbinden und musst dann aber auch beide Sachen erfüllen. Also musst, was weiß ich, Fisch, okay, Weintrauben, das und das abgeben und kriegst dann dafür 2 Siegpunkte. Und du musst aber auch das und das Gebäude haben. Pro Gebäude kriegst du dafür einen Siegpunkt. Mhm. Wenn du es aber nicht hast, kriegst du von einem von beiden 4 Minuspunkte. Oh. Und da liegt dann eben bei, ich glaube, 4x4 liegt tatsächlich aus, ich glaube, 16 Kärtchen oder sowas. Müsste jetzt lügen, weiß ich nicht genau. Aber wenn man zu viert spielt, sonst liegt dann halt weniger aus. Und darüber generiert man dann wieder seine Siegpunkte und ähnliches. Es gibt noch Brunnen, es gibt noch, wie gesagt, so Sondergebäude. Man kann mit Brot, was man bekommt, auch noch so das Ganze als Joker einsetzen. Geld ist wie eins von diesen Weinkräuter, Hühner, Fisch gibt's, glaube ich. Mhm. Das ist dann auch ein Joker. Und das sieht aus wie so ein ganz simples Legespiel und es ist absolut pfiffig und absolut gut gemacht. Also bei Stefan Feld hätte es mich auch sonst gewundert, muss ich zugeben. Ja. Und es ist, wenn man sich in diese kleine Landschaftsgrafik so ein bisschen reinschaut, eigentlich sogar ganz niedlich. Also es ist gar nicht grafisch so schwach. Das ist natürlich jetzt keine echte Augenweide, das ist alles ein bisschen zu dunkel gehalten, aber wenn man sich vorstellt, dass eben da diese Landschaft so ein bisschen entsteht oder dieser Bereich da mit den Häusern und diesen Villen und irgend so ein Weinberg und ähnliches, das könnte man viel, viel besser machen, aber es tut das, was es soll, es lässt diese Region da entstehen vor den Augen. Und die Häuser sind wirklich spannend, die man da zusammensetzt. So ein kleines Tableau, was man hat, ist auch wieder so gut, dass man sofort erkennt, ja, was kriege ich denn für welches Gebäude, was ich da baue und zusammensetze. Und nochmal auf die Dunklen zurückzukommen, die man nur in bestimmten Situationen kriegen kann. Es gibt so Karten, die dann noch offen sind und die Grünen sind alles so Abschlusskarten. Das heißt, wenn du irgendwas noch offen hast bei Villen, kriegst du nachher nur Punkte für Villen, die du beendet hast zum Abschluss. Und dann hast du nachher in diesem dunkelgrünen Bereich nachher noch Villenstücke liegen eben. Und dann werden die viel wertvoller natürlich. A, kannst du sie versuchen vorzukriegen. Die werden aber auch zum Schluss nachgelegt. Irgendwann sind die hellgrünen raus. Und dann wird mit dem restlichen Grün, dunkelgrün aufgefüllt. Und es ist sehr wichtig eben, dass die nicht vorher ins Spiel kommen, oder dass man die nur bekommt unter bestimmten Umständen, weil sie ein enormer Vorteil sind halt, ne? Weil man auch so Endstücke von Villen kriegen kann und nicht nur nochmal wieder anfangen und nochmal wieder anfangen bei der ganzen Geschichte. Okay. Und weiß ich nicht, Erklärung hat nicht so lange gedauert, jeder hat es schnell verstanden, Aufbau war simpel und auch okay und bin ich wirklich scharf auf noch eine Runde demnächst mal wieder.
Okay.
Und ich finde das Cover übrigens ganz cool, muss ich zugeben. Also der Karton selbst ist zwar schielen seltsamerweise auf diesem Markt, sowohl Verkäuferin als auch Käufer, aber ich weiß, gefühlt. Aber das ist ganz süß.
Schwester.
Ja, die Ausstattung könnte schöner sein, aber es ist ein cooles Spiel. Es ist sicher auch wieder so, man sagt, ja, thematisch aufgesetzt, ob das jetzt Rom ist oder sonst was man da macht, das könnte auch sonst was sein. Aber es ist schön. Also
man baut nicht erst irgendwie den das Westflügel Kolosseum und dann den Ostflügel.
Genau,
und
das Kolosseum. So nee, eigentlich, wie gesagt, ich finde, ja, weiß ich nicht, es ist Carpe Diem, ja. Man spielt tatsächlich irgendwie so, dass man den Tag nutzen muss. Man muss nämlich ständig irgendwie diese Dinge einbauen. Mhm. Es gibt, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 7 Tage, 4 Runden oder so. Und dementsprechend ist es auch flott vorbei. Also es ist, selbst wenn man ein bisschen grübelt, gibt auch einen tollen Mechanismus. Mit der Figur läuft man so rum auf so einem Rondell. Mhm. Und immer da, wo man steht, kann man nichts nehmen. Da liegen nämlich jeweils dann 4 Plättchen aus, die natürlich dann auch immer weniger werden. Aber man darf immer links oder rechts nehmen dementsprechend. Und da auch da kann man Brot einsetzen, um zu sagen, ich nehme aber da, wo ich stehe. Oder ich nehme ganz wo, ich gehe woanders hin und gehe nicht nur einen Schritt. Und also es ist einfach gut durchdacht, es funktioniert gut. Überall kannst du so ein bisschen dein Pech, was du vielleicht beim Ziehen hast, nochmal wieder ausgleichen, indem du eben, wie gesagt, mit diesem Brot agierst oder eben das Geld als Joker einsetzt und. Also ich fand's richtig gut und es hatte ordentliche Tiefe.
Okay.
Hat auch allen extrem viel Spaß gemacht. Also so von der Resonanz her, also alle freuen sich natürlich, wenn wir so ein paar alte Sachen mal wieder rauskramen und die werden einfach gern und gut weggespielt sozusagen. Aber das ist, glaube ich, das, was neben Pandemic, glaube ich, so den meisten Anklang gefunden hat.
Okay.
Also insofern, jetzt im Nachhinein, ich bleib dabei, dass wir unser Bashen damals schon berechtigt war, aber ich habe mit dem Ding meinen Frieden gemacht und bin froh, dass ich es habe inzwischen.
Schick, schick. Gut, ich überlege schon, wen ich jetzt als nächstes mir reinhole, weil Änderung von Meinung geht gar nicht. Ich mache mal weiter mit Coffee Roaster.
Ja, da bin ich ja sehr gespannt.
Das ist ja ein Solospiel, in dem man hört es vielleicht schon am Titel, Kaffee röstet. Und ja, dann tatsächlich auch zubereitet. Ne? Also erst werden Röstungen durchgeführt und dann irgendwann serviert man auch. Und das ist ein Solospiel, bei dem man ganz alleine versucht, so eine gewisse Vorgabe zu machen. Also es gibt mehrere Kaffeesorten, die man zubereiten kann. Da steht quasi drauf, was man reinmachen muss in den Beutel. Mhm. Also komplett harte Bohnen oder so Nullerbohnen, die sind quasi schon einmal angegart. Oder Feuchtigkeit packt man rein oder schon Fehlbohnen oder sowas in der Art. Und auch schon Geschmacksnoten packt man auch mit rein. Und muss man dann halt immer Stück für Stück rausziehen und pro Runde werden es halt immer mehr. Wobei in manchen Runden wird halt, ist halt besonders heiß, da wird halt doppelt geröstet, also wird dann halt statt einem Wert erhöht, um zwei Wert erhöht, dann jedes Mal, wenn man eine Bohne rauszieht, die man nicht durch irgendeinen Effekt wieder reinschmeißt oder was anderes mit der macht, wird die um eins erhöht. Also wenn ich eine Einserbohne habe, packe ich die in den Karton zurück und packe eine Zweierbohne rein. So. Bei dieser Doppelröstung mache ich aus einer Zweierbohne eine Viererbohne.
Okay.
Viererbohne ist das Maximum. Wenn ich also über eine Viererbohne gehe, ist das Ding verbrannt und dementsprechend kann ich dann halt, sieht wieder schlechter aus. Ne? A, weil der Wert sinkt und B, weil ich so einen Minuspunkt mit drin habe. Und wenn ich irgendwann zufrieden bin mit diesen ganzen Röstungen, diesen Rostvorgängen, kann ich sagen, okay, Schluss, jetzt bereite ich zu. Und dann habe ich dann noch so eine Kaffeetasse zu liegen auf meinem Tableau, wo ich dann rausziehen kann und ich kann ein paar zur Seite packen, aber das sind nur drei Stück. Den Rest muss ich reinpacken und dann gucke ich halt, wie viel
musst du Punkte alle raus? Musst du alle rausziehen?
Nein, das sind meistens.
Also auch da so ein bisschen push your luck, dass du sagst, genau, jetzt höre ich auf, ich habe Glück gehabt.
Nee, also du solltest oder schon vollfüllen, weil wenn du was frei hast, kriegst du minus 5 Punkte.
Okay.
Aber es sind mehr im Beutel drin, definitiv.
Genau, okay.
So. Und du kannst das Ganze noch anpassen zwischendurch, indem du halt durch diese Geschmackspäckchen, die ich von dir gesprochen habe, die brauchst du manchmal für den Kaffee. Also in der Tasse, aber du kannst die auch zwischendurch ausgeben, um zu sagen, damit mache ich Sofort-Effekt oder ich sammle die. Man kann die entweder einmal ausgeben als Geschmackseffekt, dann kann man die Bohnen aufspalten, das heißt aus einer 2er wird 2 Einer oder man kann sie zusammenfügen, aus einer 3er und einer 1er wird eine 4er. Oder ich packe einfach die komplette Bohne zurück in den Korb, zum Beispiel wenn ich jetzt eine 2er oder eine 3er Bohne habe. Sagen wir eine 3er und eine 4er und jetzt kommt eine Doppelröstung, dann weiß ich, okay, die beiden würden verbrennen, also schmeiße ich die wieder zurück. Aber wenn ich auch zwei von denen gemischt habe, kann ich mir auch so ein Sonderplättchen holen. Und die Sonderplättchen kann sein, drei Punkte direkt oder es ist Honig drin, was ein Joker ist für einen Geschmack, aber auch manchmal wird Honig auch gefordert. Dann, dass ich zwei rausziehe und nur einen davon benutze oder dass ich noch mehr Schälchen habe, um rauszuwerfen. Also du kannst halt schon so ein bisschen strategisch arbeiten. Und aber es ist dann am Ende so, ich gucke drauf, wie viele Punkte liegen da drauf. Ne? Also ich habe eine 1er, eine 2er, zwei Vierer, noch eine 3er, ziehe das zusammen und dann gucke ich halt auf dieses Plättchen, auf dieses Kärtchen rauf, wo drauf stand. Was ich reinschmeiße, da steht dann, okay, bei einem Röstgrad von 25 kriege ich 0 Punkte. Ja, weil es meistens wirklich so, wenn ich exakt treffe, 17er Röstgrad, kriege ich sehr viele Punkte. So 12er, 10er Bereich und wenn ich daneben liege, ist es teilweise schon halbiert. Und 5 davon entfernt ist schon 0 meistens.
Okay.
Also du musst relativ genau sein.
Also ich fand ja, dass das Material, ich habe ja Bilder gesehen, bei Instagram hast du da, glaube ich, hast du auch bei Instagram. Ja, hattest du vorher aber auch schon Fotos mal geschickt, wo ich dachte, Mensch, tolles Material. Ich bin ja gar nicht so der Solospiel-Fan. Ich habe ja inzwischen auch einige Spiele, die ich theoretisch solo spielen könnte und wo ich es einfach gar nicht machen würde. Du bist da ja schon ein Freund von, dass du sagst, ich setze mich mal hin und spiele für mich alleine.
Na klar.
Wie gesagt, Material sieht gut aus, es hört sich super an. Ich finde es wirklich spannend, so mit diesem so ein bisschen, wie gesagt, push your luck und zusammenbasteln und aus dem Sack ziehen und so weiter.
Es gibt auch jedes Mal so einen Ablauf. Also man kann eigentlich sagen, ich mache nur eine Röstung, Also ich stelle einen Kaffee her, aber eigentlich wird empfohlen, dass man drei Röstungen macht. Man fängt mit einem Anfänger an. Mhm. Je nachdem, wie gut man ist, nimmt man sich danach nochmal einen Anfänger oder einen Könner oder einen Experte. Mhm. Und das macht man dreimal und nach drei Röstungen hat man so einen Durchschnittswert.
Ich finde es vor allen Dingen also sehr schön detailliert zum Thema Kaffeerösten, so Barista-Style und Sachen herstellen, weißt du? Es wirkt für mich unheimlich thematisch. Also einfach so, wo man sagt, ja, das ist, sagen wir so, die reine Mechanik, da Sachen in den Sack tun und wieder rausziehen, hat vielleicht nicht ganz so viel mit Kaffeerösten zu tun.
Aber einen durchschnittlichen Geschmackswert, sag ich mal, rausfinden, dann könnte man sagen, okay, das ist dann vielleicht so ähnlich.
Ja, aber allein mit diesem Honig oder zu sagen, guck mal, also dass sich so viel Gedanken drum gemacht haben, wie stark kann man überhaupt rösten, genau, weil es wirklich, ist ja wirklich so, wenn es zu stark wird, dann wird es schwarz und bitter oder es gibt ja die irresten Sachen, es gibt ja diese Bohnen, die da von irgendwelchen Viechern gefressen werden, wieder ausgeschieden werden, diese Sorte da und. Das ist ja schon wirklich eine ganz scharfe Welt für sich, ganz spannend. Und ich kenne ja nur hier dieses Würfelspiel da.
Viva Java.
Ja, Viva Java, was wirklich sehr witzig ist auch mit diesen...
Ist eine Rule and Write, glaube ich, oder?
Ja, so ein bisschen. Sowas in der Art schon, weil du so versuchst, irgendwie immer besser zu werden. Mhm. Es gibt so zwei Varianten. Einmal immer so die beste Sache, wo du individuell verbessert, und dann gibt's so den Wanderpokal, der immer wieder rumgeht, also die Standardmischung. Aber das ist so ein bisschen Kniffeln mit Spezialwürfeln fast. Aber es ist trotzdem cool, auch sehr witzig. Auch gut, das lebt auch einfach davon, dass ich allein schon diese 50s-Grafik des Kartons cool finde. Und dass sie tatsächlich noch so einen Umschlag dabei haben, wo sie sagen, ja komm hier, wenn du den öffnest, haben wir noch ein bisschen mehr Vielfalt für dich. Aber ansonsten ist es so von der Thematik her, ja, könnte aber auch ganz was anderes sein. Das hört sich hier anders an, muss ich sagen. Also
dummerweise trinke ich keinen Kaffee und verstehe auch dementsprechend auch sehr, sehr wenig von Kaffeerösten. Mhm. Aber ja, es ist schon interessant, was man da macht. Mhm. Und auf jedem Sheet, was du da hast, auf jedem Papier, was eine bestimmte Sorte hat, steht auch hinten drauf, wo es herkommt und was das Besondere an dem ist. Mhm. Und davon hast du, glaube ich, irgendwas zwischen 15 und 20 Stück, weil auch noch Meisterröstungen drin sind. Die sind halt aber wirklich nur für Könner. Das heißt, man muss vorher mindestens eine bestimmte Röstbezeichnung bekommen haben. Also Mittelklasse-Röster muss mindestens sein. Mhm. Und dann kannst du auch mal früher starten oder mit den ganz guten. Und das Beste, was du haben kannst, ist dann irgendwie im 60er, 70er Bereich, also über drei Stück. Mhm. Und dann bist du halt der Beste und so.
Ja, aber wie gesagt, hört sich gut an. Wie sieht's aus mit Wiederspielbarkeit? Also ich find's jetzt spannend, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich mich ständig mit dem Kaffeerösten beschäftigen will. Klar, durch diese Vielfalt, sagen, es gibt quasi unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, sich daran zu tasten. Es ist ja zum Glück nicht nur reines glücksabhängiges Spiel, ne? Es ist ja schon sehr koordiniertes Zusammenbasteln eigentlich.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das besser steuern kann. Man kann halt jedes Mal, wenn man röstet und zum Beispiel von 0 auf 1 erhöht, ich habe jetzt 4 Stück, die ich von 0 auf 1 erhöhe, da habe ich ja quasi 4er Wert drin. So, ne? Dann kann ich quasi einmal auf so einer Leiste das vermerken, indem ich 4 hochgehe. Mhm. Das mache ich jedes Mal. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das nutzen kann. Also ich mache immer so, okay, ich denke mir jetzt so, von der Wahrscheinlichkeit her, wenn ich bei 10 bin, werde ich nicht auf den Wert von 17 kommen. Das ist logisch. So. Wenn ich bei 40 bin, wie wahrscheinlich ist es da, dass ich auf den Wert von 17 komme? Ich weiß es nicht. Dann gucke ich immer oder fühle so, ja, okay, das ist jetzt schon eine ganze Menge. Machst du ein bisschen mehr als 40? Machst du ein bisschen weniger als 40? Oder wo gehe ich hin? So. Das ist so das Gefühl, was man hat. Und tatsächlich, mittlerweile habe ich vom Gefühl her das besser hinbekommen. Sollte aber auch versuchen.
Also auch so ein bisschen einschätzen können. Ne?
Genau, man sollte aber auch versuchen, und dafür gibt es auch extra Punkte, möglichst viele gleiche Röstungen hinzubekommen. Also dass man viele Zweier, Dreier oder Vierer hat, weil im dritten kriegst du einen Punkt, dann vierten zwei Punkte und so weiter und so fort. Nochmal extra oben drauf. Das heißt, eine gleichmäßige Röstung bringt mehr Punkte als eine ungleichmäßige. Mhm. Logisch.
Ja.
Aber das kannst du halt auch schlecht steuern. Also du kannst es ein bisschen steuern, aber nicht so hundertprozentig. So. Und am Anfang war ich ein bisschen underwhelming, fand ich, weil halt so, okay, ja, ich mach das. Das habe ich dann 3 Röstungen gemacht. Also ich habe immer komplett 3 Röstungen für einen Abend und dann war ich durch. Ist ja auch so dieses Sheet, was du sagst, 1, 2, 3 zusammengerechnet, Datum drauf und mein Wert als Röster. Dann hat mich so die Punktejagd dann schon irgendwie gereizt, so 2, 3 Tage später, habe es nochmal 2 Mal nacheinander gespielt im Urlaub und war dann schon gereizt, aber jetzt so nach dem 4., 5. Mal muss ich sagen, Ja, ich habe dann auch schon jetzt irgendwie den drittbesten Grad relativ schnell erreicht, nachdem ich ein bisschen Gedanken gemacht habe.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich oben angekommen bin, also die nächsten 2-3 Male, glaube ich, wird es schon so sein, dass ich relativ hoch einsteige. Und das ist halt echt nicht so spannend.
Ja, vor allem finde ich es ein bisschen schwach, und bin ich ganz ehrlich jetzt, weil ich bin jetzt wirklich enttäuscht, weil ich dachte so, wow, hört sich cool an. Also Wiederspielbarkeit von, du hast 4-mal gespielt und ja, da ist nicht mehr so viel Luft nach oben und noch 3-mal, dann ist es vorbei, finde ich.
Es also ist eigentlich wirklich nur eine reine Punktjagd. Ich meine, klar, bei Dinosaur Island jetzt, um es mal heranzuziehen, ist auch eine Punktjagd, aber irgendwie gib mir das, vielleicht liegt es
wirklich ja, du hast diese Roll and Ride App, wo es ja auch nur eine Punktejagd ist, ja, und hast gesagt, du hast es, weiß nicht,
da gespielt, ich aber bis zum Geht nicht mehr. Und da war ich irgendwann wirklich bei 300, habe ich gesagt, okay, jetzt kann mal sein,
aber. Kann ich verstehen, aber überleg, wie oft du da gespielt hast, genau, ja, oder auch auf andere von diesen Dingern, ne, mhm. Also, da finde ich jetzt 4-mal und, im Endeffekt läutet da schon Ende der Fahnenstange ein. Das ist aber sehr wenig, ne.
Also, aber wie gesagt, ich war schon von Anfang an so ein bisschen so, okay. Mhm. Hat mich dann zwischendurch, wie gesagt, hat mich die Punktejagd gereizt, aber wäre halt schon, bin da schon nicht interessiert.
Also bei mir wäre es einfach ungerecht, weil ich mich einfach, also bis auf Freitag, dem rechne ich ja immer noch hoch an, dass es einfach ein sehr geiles Solospiel ist,
mhm,
auch echt schwierig ist und nicht ganz einfach und aber sehr cool, was ich hin und wieder wirklich mal wieder spiele. Spiele ich ja sonst wirklich keine Solos und deswegen würde ich dem wahrscheinlich völlig Unrecht tun, weil ich mich einfach nicht so hinsetzen würde. Ich würde es vielleicht mal ausprobieren, dann würde ich sagen, ja, Schulterzucken, ja, ganz nett, ja, gut, aber deswegen ist es nicht fair. Aber du, bei dir schätze ich es jetzt anders ein, weil du einfach ganz gern mal sowas spielst.
Mhm.
Hin und wieder machst du es ja auch bei denen, die solo spielbar sind, um schon mal zu testen, wie geht das Spiel. Das geht ja nicht immer, weil, muss man ja auch sagen, es gibt einige Solo-Spiele, die bei Spielen, die man ansonsten mit 2, 3, 4 Leuten spielt, so entfremdet sind von dem, was da nachher stattfindet, dass es eigentlich auch keinen Sinn macht, das nur unter dem Aspekt zu spielen, dass man sagt, da lerne ich das Spiel mal kennen, dann kann ich es vielleicht besser erklären.
Ja. Aber ich habe bei Fields of Green zum Beispiel, das ist ja maximal, also mindestens mit 2, ich habe es aber selbst daraus habe ich mal einen Spieler. Also ich
ja, genau, du probierst es ja gerne mal aus und hast ja einige Ein-Personen-Spiele. Mhm. Das ist einfach mal da so ein Special zu machen. Aber also abgesehen, also die reinen Ein-Personen-Spiele plus die gut funktionieren, weil es.
Ja, klar, die musst du mit reinnehmen, weil das sind halt auch mit die besten, also alle Erde zu sagen, ja, das Zwei-Personen-Spiel darf nicht rein, wäre halt einfach fatal.
Ja, auch Agricola funktioniert ja alleine ganz klasse. Mhm. Insofern gebe ich dir recht. Nee, aber schade. Echt schade, weil, wie gesagt, tolle Ausstattung ist ja auch nicht ganz billig. Ne?
Ich glaube, es ist jetzt bei 33, 35, glaube ich.
Ist jetzt keins von den ganz teuren, aber ich finde, für Solospiele gibt es in der Regel ja nicht so viel aus. Ne?
Also es hat auch ein sinnvolles Inlay, also es ist jetzt halt einfach nur so ein Sitzkasten, wo du halt, ich glaube, 3x4 Vertiefung drin hast, kannst halt gut rausgreifen. Ne? Weil du musst auch wirklich rausgreifen, gucken, was du hast. Wenn du es röstest, schmeißt du exakt die Anzahl weg und nimmst einen Wert höher wieder in derselben Anzahl raus. Das muss fluffig funktionieren.
Ja, ist klar, genau.
So.
Also ist auch logisch und gut aufgebaut.
Genau.
Ne?
Das Gute ist, es gibt es halt einmal, also es gibt die komplette Ausstellung in Englisch und in Deutsch. Das heißt, da ist einmal so ein Zusatzblatt, so fast DIN A4, wo vorne hinten so der komplette Weg des Cafés draufsteht, sag ich mal so, ne, wie das überhaupt dann stehen konnte und dass es gar nicht so viele Sorten gibt, also so viele Möglichkeiten, ne, dass es meistens irgendwie doch alles zusammenhängt. Und dann gibt's halt die Anleitung und diese Röstaromen, diese Arten, Varianten, die es halt so gibt.
Mhm.
So. Und ja, das war's dann schon. Liegt alles so drin. Es gibt einen vernünftigen Beutel, das kann man noch erwähnen vielleicht. Da kann man gut reingreifen.
Ja.
Er geht nicht kaputt, also noch nicht. Sieht auch nicht aus, ob er kaputt gehen würde.
Mhm.
Insofern, ja. Also es war erst underwhelming, dann war ich ein bisschen heiß und jetzt ist es wieder am Abflachen. Könnte sein, dass es nicht lange in meiner Sammlung bleibt.
Oder sonst hört sich für mich nach spiele noch ein paar Mal und dann verkaufe ich's und dann ist auch gut. Ne? Also ich werde es auch nicht vermissen.
Außen dran steht ja auch dran 10 bis 30 Minuten. Also ich glaube, das bezieht sich auf eine Röstung.
Ja, da gehe ich auch von aus. Weil es eine Runde, es erwartet ja keiner, dass du unbedingt diese drei Röstungen machst, ja, auch wenn das eine Empfehlung ist.
Ich meine, das steht halt so, also es sieht schon eigentlich aus, als ob es dafür gedacht wäre, weil auch die Blöcke sind halt so aufgebaut, dass du drei machst.
Was steht drauf? 10 bis 30 Minuten oder
10 bis 30 Minuten, genau.
Na gut, dann können Sie sagen, eine Röstung sind 10 und drei Röstungen sind, das stimmt dann wiederum nicht,
also
ne?
Also ich sage jetzt nicht da und habe da jetzt 5 Stunden, also ich stehe jetzt nicht vor und habe gegrübelt, ach, was könntest du machen, sondern du siehst es? Ja, nein, okay, austauschen, sag, also das schaffe ich nicht schneller. Ich brauche für eine Röstung mindestens 10 Minuten, mindestens.
Ich finde es aber flott gespielt, ne? Also sag mal so, wenn du sagst, du machst dann im Abend dann drei Röstungen und du bist da so ein bisschen unter einer Stunde beschäftigt.
Ja, das Stunde. Also ist doch ganz nett. Also, genau, beim ersten Mal ein bisschen Weile brauchen, weil halt auch du noch ab und zu mal reingucken musst. Die Plättchen, die Ikonografie ist eindeutig, das hast du verstanden, aber diese Geschmacksstoffe, es gibt die halt in Rot, Blau und Grün, ich kann mir auf den Teufel komm raus nicht merken. Also grün ist konservieren, das heißt, du darfst wieder welche zurückpacken. Aber blau und rot, das eine heißt aufspalten, also halbieren, oder also aus 3 machst du 2 und 1 und das andere ist zusammenfügen. Das heißt, aus 1 und 2 machst du 3. Ich kann nicht merken, welches von beiden welches ist. Das ist für mich unmöglich. Das kann ich sagen, blau ist gut und aufspalten oder blau ist gut.
Ja gut, da lässt sich auch schlecht so eine Eselsbrücke für bauen. Ne?
Also die Seite bleibt immer aufgeschlagen bei mir. Insofern.
Okay. Ich glaube, das reicht auch erstmal wieder.
Das
oder?
Reicht, na klar. Wer mehr hören will, muss halt wieder einschalten. So ist das hier.
Ja.
Ja. Wir verstecken alles hinter der Paywall von 0 Cent. Seid dabei. Also, wir sind am Ende, Knut, nicht wahr?
Ja.
Gut. Na dann moderiere ich ab. Vielen Dank fürs Reinhören. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.